Liebe Geschwister, in Singapur kam ein junger deutscher Manager grausam ums Leben. Der Vorfall ereignete sich vor einiger Zeit schon im Whirlpool, einer luxuriösen Wohnanlage. Und wie die Zeitung Straits Times berichtete, wurde der 39-Jährige von einem Saugabfluss auf den Boden des Sprudelbads gerissen und ertrank. Vier Männern gelang es nicht, den guten Schwimmer aus dem Sog des Abflusses noch irgendwie herauszuziehen. Dem Zeitungsbericht zufolge hatte der 39-Jährige den Whirlpool zusammen mit seiner Verlobten genutzt. Dabei wollte die 34-Jährige, so schreibt dpa, die Wasserdüsen weiter aufdrehen. Und als sie sich umschaute, da lag ihr Verlobter plötzlich am Boden des Pools. Sie rief um Hilfe, aber selbst den vier herbeigeeilten Männern gelang es nicht, den Ertrinkenden von dem Abfluss wegzuziehen. Der Pool war nur einen Meter tief und dennoch mussten die Rettungskräfte zunächst den Pumpenmotor abstellen und das Wasser aus dem Bassin ablassen, bevor sie den Ertrunkenen bergen konnten. Wie sich herausstellte, war das Gitter über dem Saugabzug zerbrochen. Liebe Freunde, auch in geistiger und mehr noch in geistlicher Hinsicht können gefährliche Sogwirkungen entstehen. Ganz kurze Frage zu den Akustikwirkungen. Kann man das gut so überhören? Ein bisschen weiter vom Mikro weg. Gut, wir werden es versuchen. Ich bin der Schrecken aller Tontechniker, aber ich denke, wir bekommen das hin. Was zunächst ganz harmlos aussieht, harmlos wie ein Whirlpool, das kann sich doch als dramatische Falle erweisen. Und aus diesem Grund fordert der Lebendige von Gott von uns immer wieder Wachsamkeit. Wachsamkeit gegenüber den geistigen und geistlichen Strömungen. Wir hätten es manchmal lieber etwas beschaulicher, liebe Geschwister. Wir hätten gern unsere Ruhe. Es macht uns keinen Spaß, Konflikte auszutragen und in geistlicher Hinsicht die Klingen zu kreuzen. Und doch gehört das offensichtlich ganz normal dazu, zu einem Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus. Wir sollen den Konflikt nicht mutwillig suchen, wir sollen ihm aber auch nicht feige ausweichen. Und einer, der das immer wieder betont hat, ist natürlich der Apostel Paulus. Und Paulus zeigt uns den großen Zusammenhang, in dem wir auch unser aktuelles Thema, das diesen Tag bestimmen wird, einordnen wollen und einordnen müssen. Und darum lasst uns zunächst auf vier Verse aus dem Epheserbrief hören. Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. Dort schreibt der Apostel Paulus: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Liebe Geschwister, hier beschreibt der Apostel die Haltung, die Einstellung, die wir alle brauchen, um mit unserer Frage in der rechten Weise umzugehen. Wir haben heute leider nicht die Zeit, diese vier Verse gründlich auszulegen. Das müsste mal an anderer Stelle geschehen. Aber ich möchte euch zwei kurze Anstöße zeigen, die Paulus uns allen hier aufs Herz legt. Erster Anstoß: Nimm den Kampf an. Nimm den Kampf an. Paulus spricht hier fast wie ein Trainer vor einem wichtigen Spiel, wie der General vor einer Schlacht. Dreimal haben wir hier diesen Imperativ, diese Aufforderung. Vers 10, seid stark. Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und nochmal Vers 13, ergreift die Waffenrüstung. Drei Aufforderungen, sehr direkt. Und das griechische Wort, was hier für kämpfen steht, pale, bezeichnet eigentlich einen Ringkampf. Das ist ein Begriff aus der Sportwelt, einen Nahkampf, der ganz bewusst geführt wird. Weitere Sportarten, die bei Paulus vorkommen, sind ja der Wettlauf und der Faustkampf. Damals gab es noch drei andere sehr verbreitete Sportarten, die Paulus seltsamerweise nicht erwähnt. Diskuswerfen, Speerwerfen und Weitsprung. Warum erwähnt er Diskuswerfen, Speerwerfen und Weitsprung nicht, sondern Ringkampf, Wettlauf und Faustkampf? Da geht es um den Kampf Mann gegen Mann. Manchmal nach einem verlorenen Fußballspiel sagt der Trainer ja dann bei der Analyse, und als jemand, der aus Hannover kommt, weiß ich, wovon ich rede: Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Wir haben den Kampf nicht angenommen. Diese Analyse könnte auch für manche christliche Mannschaft zutreffen. Aber es ist dem heiligen Gott der Bibel ein großes Anliegen, seine Kinder darauf hinzuweisen, dass unsere Nachfolge auch ein Kampf ist. Unvermeidlich. Besonders durch Paulus wird uns das in vielen Passagen vor Augen gestellt, zum Beispiel Römer 15, Vers 30, da bittet er um Fürbitte als Hilfe beim Kämpfen. Und gehen Sie mal in Ihrer Konkordanz die Begriffe für Kämpfen durch. Sie werden sehr fündig werden. Etwa auch wenn Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 7 seine Lebensbilanz, 2. Timotheus 4, Vers 7, mit folgenden Worten beschreibt, da sagt: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Und deshalb ist es naheliegend, wenn man in der Theologie die Gemeinde Jesu, die noch hier auf der Erde ihren Dienst tut, wenn man die als Ecclesia Militans bezeichnet, als die kämpfende Gemeinde. Im Unterschied zur Ecclesia Triumphans, zur triumphierenden Gemeinde, die jetzt schon im Himmel sein darf. Liebe Geschwister, an dieser Stelle müssen wir natürlich eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber gerade in unserer gesellschaftlichen Diskussion immer wichtig, dass wir es sagen. Wenn Paulus die Gemeinde zum Kämpfen auffordert, dann hat das nicht im geringsten etwas zu tun mit dem Dschihad des Islam. Kampf im Koran schließt ausdrücklich ein die Anwendung von Gewalt zur Ausbreitung des Islam. Dagegen der Kampf, zu dem Paulus auffordert, mit den Bildern aus Sport und Militär, der richtet sich niemals gegen Menschen. Niemals. Er will sie mit Liebe gewinnen. Der Kampf, von dem Paulus redet, der verzichtet auf jegliche Form äußerer und innerer Gewalt. Auf jegliche Form von Zwang. Und sei es psychischer Zwang. Darauf verzichtet dieser Kampf. Der christliche Kämpfer ist eher bereit, Gewalt zu erleiden, als Gewalt auszuüben. Der christliche Märtyrer ist gegebenenfalls Blutzeuge, aber niemals Attentäter. Und in diesem biblischen Sinne gilt es, den Kampf anzunehmen, den Kampf für Gottes Wahrheit, den Kampf um seiner Ehre willen und den Kampf zum Segen der betroffenen Menschen. Und diese Haltung möchte Paulus uns ins Herz schreiben: Nimm den Kampf an. Und damit das gelingen kann, gibt Paulus uns dann noch einen zweiten Anstoß. Und dieser zweite Anstoß lautet: Nimm den Gegner ernst. Nimm den Gegner ernst. Auch das finden wir hier in diesen Zeilen. Wer richtig kämpfen will, der muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Und unser Hauptgegner, liebe Geschwister, ist eindeutig zu identifizieren. Vers 11, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Darum geht's. Hinter den Anfechtungen und Versuchungen steht letztlich immer der Widersacher Gottes. Er ist es, der diesen gefährlichen Sog entfacht. Den Sog der Sünde, den Sog des Zweifels, den Sog des Irrtums, der Oberflächlichkeit, den Sog der fehlgeleiteten Erkenntnis und der Irrlehre. Und Paulus diskutiert gar nicht über die Existenz des Teufels, sondern er setzt sie ganz selbstverständlich voraus. Er weiß genauso wie der Herr Jesus, dass der Teufel oder der Satan eben nicht nur eine unpersönliche Idee ist oder eine abstrakte Struktur, sondern dass es sich hier um eine personale Macht handelt. Und diese Macht arbeitet gegen den lebendigen Gott und gegen seine Geschöpfe mit listigen Anschlägen. Und das griechische Wort, was wir hier bei Anschlägen finden, lautet Methodeia. Daher kommt unser Wort auch abgeleitet für Methode. Der Teufel arbeitet mit Methodeia, er arbeitet systematisch. Und darauf, liebe Geschwister, müssen wir uns einstellen. Die Bibel redet sehr nüchtern über den Teufel. Sie beschreibt schonungslos, wie in den Sündenfall die ganze Schöpfung hineingerissen wurde und wie seitdem jeder Tag ein böser Tag ist. Vers 13. Der Teufel rastet und ruht nicht, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, hat Luther gedichtet. Und von dieser List spricht Paulus hier. Listig sind seine Anschläge. Das heißt, er kämpft nicht mit offenem Visier. Er bedient sich dabei durchaus immer wieder auch mal gutwilliger Menschen. Er kann sich auch gutwilliger Christen bedienen. Der Teufel arbeitet nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit Verführung. Und darum warnt Paulus uns davor, dass die entscheidenden Schlachten nicht in der sichtbaren Welt geschlagen werden, sondern in der unsichtbaren. Liebe Leute, wir neigen dazu, für alles immer eine menschliche Erklärung, oft eine psychologische Erklärung zu suchen. Und gerade deswegen schreibt es Paulus hier in Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und Paulus beschreibt dann diese Welt der Dämonen, die bösen Geister unter dem Himmel, in diesem Bereich der unsichtbaren Wirklichkeit, die uns beeinflusst. Und er warnt uns, diesen Gegner, gerade weil man ihn nicht sieht, sehr ernst zu nehmen. Und deswegen gibt er hier diese ausführliche Beschreibung, mächtige, gewaltige Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, böse Geister in dieser unsichtbaren Welt. Sie haben Macht, sie sind wirksam, sie wollen die Beherrschung der Welt. Und angesichts dieser Rahmenbedingungen ist es nicht verwunderlich, dass unser Christsein mit so vielen Kämpfen verbunden bleibt, solange wir leben. Umso wichtiger ist, dass wir diesen Kämpfen nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern dass unser Herr uns seine berühmte Waffenrüstung zur Verfügung stellt, die dann in den Versen 13 bis 17 entfaltet wird. Das sollten Sie unbedingt in den nächsten Tagen für sich studieren, diese Waffenrüstung. Ein Ausleger hat gezeigt, dort werden alle kostbaren Segnungen des Lebens für die Schlacht herangezogen. Dass wir die Wahrheit kennen, dass wir die Gerechtigkeit Christi haben, dass uns das Evangelium des Friedens lieb ist, dass wir im Glauben leben dürfen, dass wir den Helm der Gewissheit des Heils besitzen, dass wir das Wort Gottes haben. All das wird ein Teil der Rüstung. Praktisch, so schreibt dieser Ausleger, jede zivile Segnung im Leben als Christ wird hier für den Kampf herangezogen. Wenn uns das Wort Gottes süßer als Honig ist, dann müssen wir aus dem Honig ein Schwert machen. Und nur im Schutz dieser Waffenrüstung sind wir dann überhaupt in der Lage, diese beiden Anstöße zu beherzigen, die Paulus uns hier wirklich aufs Herz legt. Nimm den Kampf an. Und zweitens, nimm den Gegner ernst. Liebe Geschwister, und diese Einsicht macht uns dann gerade frei, uns kritisch mit aktuellen Zeitströmungen auseinanderzusetzen. Wir kämpfen damit eben nicht persönlich gegen andere Menschen, aber wir haben die Freiheit, uns sachlich und kontrovers mit ihren Überzeugungen auseinanderzusetzen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mehr noch, wir haben von Christus her die Verpflichtung, darauf aufmerksam zu machen, wenn wir überzeugt sind, dass falsche Lehren in die Gemeinden eindringen. Und wenn diese falschen Lehren öffentlich in die Gemeinden eindringen, müssen wir dazu öffentlich Stellung nehmen. Damit erheben wir uns ja nicht zum Richter. Wir als Maliachi-Kreis wissen selbst, dass wir natürlich, das ist doch klar, dass wir natürlich ebenfalls fehlbar sind und irrtumsfähig. Aber dann soll man uns das anhand der Bibel zeigen, wo wir vermeintlich falsch liegen. Wer sich selbst öffentlich äußert, wie das die Vertreter des Stillejahres im großen Stil praktizieren, wer sich selbst öffentlich äußert und zugleich den Bruder, der kritische Fragen stellt, durch Einsatz von Machtmitteln zum Schweigen bringen will. Und genau das ist mit dem Boykott unseres Buches geschehen. Wer das versucht, der handelt nicht im Geist evangelischer Freiheit. Und ich darf hinzufügen, der scheint sich seiner Sache auch nicht besonders sicher zu sein. Warum nehmen wir das Jahr der Stille so ernst? Warum sehen wir uns im Gewissen gebunden, diese kritische Analyse gegen alle Widerstände zu veröffentlichen? Antwort: Weil an diesem Punkt eine grundsätzliche Not deutlich wird, die den Christen in unserem Land zu schaffen macht. Eine grundsätzliche Not. Weil hier erneut ein Gedankengut gefördert und in den evangelikalen Raum hineingetragen wird, das viele Menschen eher vom Wort Gottes wegführt, als zu ihm hinzieht. Das ist die Not. Das Jahr der Stille ist nur ein Symptom. Nur ein Symptom für eine dahinterliegende Ursache. Das Jahr der Stille ist nur die Frucht einer längeren Entwicklung. Und genau das meint der Titel meines Vortrags, das Jahr der Stille fällt nicht vom Himmel. Das heißt, es ist nicht über Nacht plötzlich über uns gekommen, dieses Jahr der Stille. Es ist nicht zufällig über uns hereingebrochen, wie eine Heimsuchung, sondern dieses Projekt hat eine längere Vorgeschichte, die es mit vielen anderen Projekten teilt. Eine längere Vorgeschichte. Den Sog hinter diesem Projekt, denken Sie an den Whirlpool, den Sog, den gibt es schon seit langem. Und wir müssen diesen Sog, wir müssen diese Vorgeschichte verstehen, wenn wir das Problem geistlich überwinden wollen. Denn es geht ja nicht einfach nur darum, in einer öffentlichen Debatte sich Meinungen um die Ohren zu schlagen. Wir müssen grundsätzlich ansetzen. Etwas ausführlicher habe ich das in meinem Artikel in diesem Buch ab Seite 81 getan, der Versuch, eine erste kleine Schneise durch diese Entwicklung zu schlagen, die dahinter steht. In der kommenden Woche möchte ich auch über meine neue Homepage noch einiges Material Ihnen dazu bereitstellen. Das können Sie, wenn Sie möchten, gerne abrufen über www.wolfgang-nestvogel.de. Und jetzt möchte ich das wie im Zeitraffer versuchen, auf einen Punkt zu bringen. Was ist da passiert? Zunächst nur eine Antwort. Man hat den Kompass verloren. Weite Teile der evangelikalen Welt haben den Kompass verloren. Das geschah nicht von einem Moment auf den anderen. Vielmehr handelt es sich um einen schleichenden Prozess, der mich an das berühmte Experiment mit dem Frosch erinnert, das viele von Ihnen kennen. Man setzt diesen Frosch in eine Schale mit Wasser und jetzt wird die Wassertemperatur schrittweise erhöht, ganz langsam, über einen langen Zeitraum hinweg. Der Frosch registriert die schleichende Veränderung kaum. Er bleibt in seinem Milieu sitzen. Er lässt alles mit sich geschehen. Er wehrt sich nicht und er flüchtet nicht, bis er schließlich in einer überhitzten Schale, ohne Aufregung und ohne Gegenwehr, stirbt. Die religiösen und geistigen Inhalte, die den Christen mit dem Jahr der Stille zugemutet werden, haben, wenn ich das im Bild sagen darf, längst den theologischen Siedepunkt überschritten. Längst. Biblische Wahrheiten, biblische Grundwahrheiten werden mit Füßen getreten. An deren Stelle treten heidnische Lehren und mystische Praktiken, die sich zum Teil okkulten Quellen verdanken. Und hinter diesen Konzepten stecken Protagonisten, wie zum Beispiel der katholische Pater Anselm Grün, um nur ein tragisches Beispiel unter vielen zu nennen. Grün gibt ganz offen zu, dass er die Bibel nach tiefen psychologischen Grundsätzen auslegt. Was Grün verkündet, hätte der Apostel Paulus ein anderes Evangelium genannt. Und er hätte hinzugefügt mit Galater 1, Vers 8, wer das verkündet, der sei verflucht. Das hätte Paulus gesagt. Dennoch reagieren gestandene Christen und Glaubenswerke, die zum Teil eine große Segensgeschichte hinter sich haben, nicht mit erschrockener Gegenwehr. Sie fragen nicht, was haben wir falsch gemacht, was haben wir versäumt, dass in unserem Milieu eine solch tödliche theologische Temperatur entstehen konnte. Sie wehren sich nicht und sie flüchten nicht. Sie lassen, um im Bild zu bleiben, diese spirituellen Hochtemperaturen nicht nur geduldig über sich selbst ergehen, sondern sie heißen sie fröhlich willkommen. Sie laden sogar andere dazu ein, sich ebenfalls in diesem Milieu heimisch einzurichten und beim Jahr der Stille mitzumachen. Ich wage zu behaupten, noch vor 30 Jahren hätte es in der evangelikalen Welt einen Aufschrei der Empörung gegeben, als die wichtigsten Fakten zum Jahr der Stille bekannt wurden. Was ist seitdem passiert, liebe Geschwister? Was ist nur mit uns geschehen? Warum haben viele Glaubenswerke, Gemeinden und Gemeinschaften, die eigentlich aus einem bibeltreuen Hintergrund kommen, ihren Kompass und damit ihr Urteilsvermögen verloren? Dahinter steht offensichtlich eine längere Entwicklung. Das ist keine deutsche Spezialität, sage ich gleich dazu, sondern diese Not hat die gesamte westliche Christenheit in den letzten Jahrzehnten erschüttert. Die Bedeutung von verbindlicher biblischer Lehre wurde zunehmend in Frage gestellt. Immer mehr. Dabei hatte doch darauf die ganze christliche Gewissheit gegründet, dass die Christen wussten, wir haben einen unfehlbaren Kompass, an dem wir uns vertrauensvoll orientieren können. Die Bibel offenbart in eindeutiger Sprache Wahrheit, die ewig gültig bleibt. Man kann diese Wahrheit lehren, man kann sie in Begriffe fassen. Und sie ist für alle Menschen zu allen Zeiten in gleicher Weise verbindlich. Bei Berücksichtigung der heilsgeschichtlichen Differenzierung, aber für alle Menschen zu allen Zeiten in gleicher Weise die ewig gültige Wahrheit verbindlich, gefasst in die Begriffe der Heiligen Schrift. Darum fordert doch der Judasbrief die Christen auf, für den Glauben, und das meint hier für den Glaubensinhalt, zu kämpfen, Judas 3, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist, ein für alle Mal. Die Bibel ist vollständig und vollendet, 2. Timotheus 3,16. Sie behält ewig ihre Gültigkeit. Sie bedarf keiner Veränderung oder Ergänzung. Das war früher die Überzeugung der allermeisten Evangelikalen. Auch wenn man sich in einigen Auslegungsfragen nicht einigen konnte und etwa unterschiedliche Positionen, zum Beispiel in der Tauffrage, eben miteinander ertragen musste, dennoch stimmten die Evangelikalen darin grundsätzlich überein. Die Bibel ist der verlässliche und verbindliche und anzuwendende Kompass der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und aufgrund der Bibel müssen auch Entscheidungen und Unterscheidungen getroffen werden. Diese Gewissheit wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten durch eine Denkweise ausgehöhlt, die uns der Zeitgeist diktiert hat. Dieser Zeitgeist trägt den Namen der sogenannten Postmoderne und er hat das Denken auch vieler Evangelikaler schrittweise durchsetzt, sukzessive. Die meisten Betroffenen haben das wahrscheinlich weder bemerkt noch reflektiert. Sie würden den Vorwurf der Beliebigkeit auch entschieden zurückweisen. Sie würden sagen, natürlich, wir gehen davon aus, dass die Bibel wahr ist. In gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht. In der Theorie würden die meisten auch noch zustimmen, dass die Bibel irgendwie Gottes Wort ist. Und gleichzeitig kann man den Schöpfungsbericht in Frage stellen, in seiner historischen Bedeutung. Man kann Gemeindeleitung durch Frauen gutheißen. Man kann Seelsorge mit Psychotherapie vermischen. Man kann neue Brücken zur katholischen Kirche bauen, so als ob es die Reformation nicht gegeben hätte. Das ist alles gleichzeitig möglich. Längst hat der Postmodernismus seinen Fuß in die Tür des evangelikalen Hauses gestellt. Und das lässt sich, liebe Geschwister, vor allem daran festmachen, dass die gesunde biblische Lehre immer mehr in den Hintergrund rückt, immer weniger geschätzt wird. Nein, nein, sie wird nicht aktiv geleugnet, das nicht. Aber sie wird immer unwichtiger für den praktischen, tagtäglichen Gemeindebau. Und wo die Lehre verschwimmt und verdunstet, da wird es immer schwieriger, na klar, zwischen richtiger und falscher Lehre zu unterscheiden. Bibeltreu und bibelwidrig ist dann mehr eine Frage des Geschmacks. Von wahr und falsch wird kaum noch geredet. Allerdings darf man den Verlust dieser Wahrheitsgewissheit nicht allein der Postmoderne anlasten. Auch die Postmoderne hat wiederum eine lange Vorgeschichte, natürlich. Am Anfang stand was? Und dieser Zusammenhang wird oft übersehen. Am Anfang, liebe Geschwister, stand der Optimismus der Moderne. Die Moderne, die ihre Wurzeln schon längst im 15., 16. Jahrhundert hatte. Was geschah? Man vertraute worauf? Auf die grenzenlosen Möglichkeiten der menschlichen Vernunft. Man verließ sich auf seinen Verstand. Und gleichzeitig verwarf man Gottes Offenbarung als sinnvolle Erkenntnisquelle für unsere Wirklichkeit. Das ging Hand in Hand und damit geschah etwas Dramatisches. Damit wurde nämlich die biblische Deutung der Wirklichkeit beseitigt. Damit wurde das biblische Geschichtsbild beseitigt. Damit wurde die biblische Antwort auf die Sinnfrage zur Seite geschoben. Und was bekam man dafür in der Moderne? Von nun an standen nur noch menschliche Theorien in Konkurrenz miteinander. Und diese menschlichen Theorien konnten sich natürlich nicht einigen. Ja? Man fand überhaupt keine gemeinsame Sicht der Welt mehr, keine gemeinsame Interpretation der Wirklichkeit. Und man fand keine allgemeingültige Antwort auf die Sinnfrage. Weil der Rahmen, den alle anerkannt hätten, der alles zusammengebunden hätte, zerbrochen war. Und nichts Gleichwertiges an seine Stelle treten konnte. Die biblische, die göttliche Erklärung der Welt hatten sie abgelehnt. Und danach blieben nur noch menschliche Meinungen nebeneinander stehen. Das ist die Katastrophe der Moderne. Und seitdem gibt es keine allgemein akzeptierte Erklärung für den Sinn der Welt. Zwangsläufig für den Sinn der Geschichte, für den Sinn des Lebens überhaupt. Es gibt keinen verbindlichen weltanschaulichen Rahmen. Und noch etwas folgt daraus, liebe Geschwister. Wo man das Ganze nicht mehr erklären kann, weil es keinen Sinn macht, da werden auch die einzelnen Fragen in der Folge immer ungewisser. Da kann man auch über einzelne religiöse und ethische Fragen keine letztgültige Antwort mehr behaupten. Über die Frage der Abtreibung, über die Frage der Ehe, über die Frage der Homosexualität, wo das Ganze fällt, wird auch das Einzelne beliebig. Der kalte Hauch des Pluralismus macht alles unsicher. Man kann sich nur noch in seine private Nische zurückziehen und dort seine subjektive Überzeugung pflegen. Mehr ist nicht drin. Und dann lässt sich Wahrheit eben nicht mehr verbindlich von Lüge und Irrtum unterscheiden. Und was das für den Vergleich der Religionen etwa bedeutet, das können Sie klassisch an der Ringparabel von Lessing sehen. Es geht nicht mehr um Wahrheit in der Debatte der Religion, sondern es geht nur noch um pragmatische Koexistenz. Es geht nur noch darum, welche Religion für das Ganze des Zusammenlebens das Beste aus sich heraus hervorbringt, an gesellschaftlicher Wirkung gewissermaßen. Aber Wahrheit? So wird der moderne Mensch zunehmend heimatlos. Es gibt keine Zuflucht mehr in einem größeren Sinn. Und die Existenzfragen des Menschen, wo komme ich her? Was soll ich tun? Worauf darf ich hoffen? Die bleiben prinzipiell unbeantwortet. Und dennoch hält die Moderne an dieser verzweifelten Hoffnung fest, wenn wir uns intellektuell und wissenschaftlich redlich bemühen, dann muss es doch möglich sein. Wenn wir es lange genug versuchen und dem Fortschritt folgen, dann muss es doch möglich sein, irgendwann Wahrheit zu finden, die viele überzeugt, wenigstens viele. Diese moderne Hoffnung blieb ein Traum. Sie wird von denen, die in der Postmoderne angekommen sind, nur noch wehmütig belächelt, wie ein schönes, modernes Märchen aus alter Zeit. Zugespitzt formuliert muss man sagen, die Moderne hat den Glauben an erkennbare, verbindliche Wahrheit ausgehöhlt Und die Postmoderne hat ihn dann schließlich ausgelöscht. Und insofern ist die Postmoderne nicht der Bruch mit der Moderne, sondern deren logische Fortsetzung und Vollendung. Die Moderne hatte die Chance auf Wahrheit unfreiwillig zerstört, weil sie die entscheidende Quelle der Wahrheit ablehnte und entwertete. Die Bibelkritik ist ein typisches Kind der Moderne. Die Postmoderne hat aus dem Scheitern der Moderne nur noch die Konsequenzen gezogen und das Projekt der Wahrheitssuche für beendet erklärt. Es lohnt sich nicht. Und darum ist das Kennzeichen der Postmoderne die schiere Verzweiflung. Alles Nachdenken wird sinnlos, alle Maßstäbe werden haltlos, alle Schicksalsfragen werden aussichtslos. Das ist die Bilanz. Und es ist offensichtlich das Gift dieses Zeitgeistes, das langsam, aber sicher in die evangelikalen Poren eindringt. Natürlich ist der Evangelikalismus noch längst nicht auf dem Grund der postmodernen Verzweiflung angekommen. So weit sind wir noch lange nicht. Natürlich gibt es immer noch Zusammenhänge, die behauptet werden, aber die ersten Vorstufen, die kann man schon erkennen. A, die biblische Lehre wird zunehmend weniger beachtet, weniger praktiziert, weniger wertgeschätzt. Schauen Sie doch mal in die normalen evangelikalen Buchkataloge hinein. Wie viel biblische Lehre gibt es da und wie viel anderes? Romane, Lebenshilfe, Freundschaftsbücher und so weiter. Das mag ja teilweise gut und auch wichtig sein, aber welches Gewicht hat das Ganze? Ja, und viele Evangelikale verhalten sich so, wie es Florian Hambüchen, der berühmte deutsche Turner, in seiner Werbung für die Bild-Zeitung auf einem Transparent zum Ausdruck bringt. Ich sah das neulich. Da sagt Hambüchen, lange Texte sind nicht mein Ding. Danke, Bild. So würden es manche Evangelikale auch sagen. Lange Bibeltexte sind nicht mein Ding. Danke. Ja, jetzt muss man fragen, wie man da einfügen könnte. Das mache ich vorsichtshalber nicht. Ich will nur sagen, liebe Geschwister, wo die biblische Lehre mit EH auszieht, da bleibt eine gähnende Lehre mit Doppel-E zurück. Und es wird schlichtweg langweilig. Das Christsein verliert seinen Halt. Es verliert sein Profil. Es verliert seine Strahlkraft. Es verliert seine knisternde Lebendigkeit. Es wird langweilig. Man könnte in Abwandlung eines bekannten Gedichtes von Immanuel Geibel Folgendes formulieren. Heute bemühen wir uns alle um Abwandlung von Gedichten. Bruder Skambrax hat ja schon begonnen. Ich versuche es jetzt mit dem Immanuel Geibel-Gedicht. Lehre, der die Tür versagt, steigt als Mystik nur durchs Fenster. Wenn die Wahrheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Die biblische Lehre wird zunehmend weniger beachtet und wertgeschätzt. Und B, Folge davon ist, wenn Wahrheitsfragen heruntergespielt werden, dann wird die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Lehre weitgehend überflüssig. Jürgen Werth, der Allianzvorsitzende, hat vor einiger Zeit in der Zeitschrift 1, also der Deutschen Evangelischen Allianz, Folgendes formuliert. Er sagte, jeder sollte das, was Brüder und Schwestern tun, zunächst einmal stehen lassen, sollte hinhören, hinschauen, nachfragen und nicht öffentlich verächtlich machen, was der eigenen Prägung fremd ist. Zitat Ende. Für sich genommen kann man das, denke ich, so stehen lassen. Natürlich sollen wir erstmal hinhören, hinschauen, nachfragen. Aber dann sollen wir auch diskutieren. Auf der Basis der Schrift. Und wenn ich dem Bruder widerspreche und an einer bestimmten Stelle ihm sage, ich bin überzeugt, das ist nicht der richtige Weg, dann heißt das doch nicht, dass ich ihn verächtlich mache. Vorausgesetzt, dass ich das in einer ordentlichen, fairen Form tue. Und liebe Geschwister, es geht doch nicht darum, welche Prägung der eine oder der andere hat. Das kann man mal mit bedenken. Es geht darum, was die Heilige Schrift bitteschön zu dem Thema sagt. Und wenn wir postmodern angefressen sind, landen wir eben dabei, dass wir sagen, naja, es ist alles nicht so ganz klar. Es gibt keine verbindliche, klare, propositional auszudrückende Wahrheit in Worten und Begriffen. Und dann lohnt es sich auch nicht mehr, zwischen wahrer und falscher Lehre zu unterscheiden. Und noch eine Folge, C. Also, wir hatten gesagt, A, biblische Lehre zunehmend weniger beachtet und praktiziert. B, Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Lehre weitgehend überflüssig. Und C, das ist die nächste Folge, die Zusammenarbeit mit Irrlehren und Irrlehrern wird geduldet oder bisweilen gar gefördert. Als kleines Beispiel mag der sogenannte Ökumenische Kirchentag dienen, der ja zurzeit in München stattfindet, noch bis zum Sonntag. Diese Veranstaltung bietet, wie wir das seit langem kennen, ein Sammelsurium von so ziemlich allen Irrlehren, die zurzeit in Deutschland vertreten werden. Man kann dort wunderbar Sektenforschung betreiben. Gucken Sie nach, was dort zum Verhältnis der Religionen gesagt wird, oder schauen Sie sich die breit angelegte Werbung für alle möglichen Formen von Sexualität an, die der biblischen Schöpfungsordnung widersprechen. Schwule, Lesben, Transgender und so weiter, sie haben alle dort ein großes Forum. Von den sogenannten Kirchentagen sind wir seit Jahrzehnten nichts anderes gewohnt. Verändert hat sich nur, dass der evangelikale Protest gegen diese Karikatur von Kirche im Laufe der Jahre immer leiser zu werden scheint. Idea Spektrum schrieb in der Ausgabe 19 auf Seite 26, dass die regionale Dachorganisation der Evangelikalen, der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern, ABC, sich einer Bewertung des Kirchentages enthalten habe. Warum? Und die Evangelische Allianz unterstützt auf dem Kirchentag unter anderem die internationale Aktion Miteinander für Europa. Dabei handelt es sich um ein typisches ökumenisches Projekt, in dem alle, die sich irgendwie auf das Christentum berufen, zusammengeführt werden sollen. Ganz klar, dass dies nur möglich ist, wenn man die biblische Lehre zurückstellt, wenn man sich auf den pragmatischen Kompromiss von vornherein einlässt. So als wäre die Reformation längst überwunden. Und die Deutsche Evangelische Allianz hat offensichtlich die Aufgabe, die Evangelikalen in diese große ökumenische Koalition Schritt für Schritt hineinzuführen. Und viele treue Anhänger der früheren Evangelischen Allianz, und ich bin in meinem Herzen eigentlich ein Allianzmann, fragen sich ratlos, wie ist so etwas möglich? Wie kann man die biblische Wahrheit so offensichtlich mit falschen Lehren vermischen? Wie kann man ein gutes Gewissen dabei haben, wenn man die Tür zu offensichtlichen Irrlehren so sperrangelweit öffnet und Menschen dazu einlädt, durch diese Tür hindurchzugehen? Auch das Jahr der Stille wäre ohne die Vor- und die Wühlarbeit des postmodernen Zeitgeistes nicht denkbar gewesen. Nun hat man den Kompass verloren und damit auch den Kurs. Und zurückbleibt ein inhaltliches Vakuum, eine gähnende Leere, in die nun unbiblische und antibiblische Inhalte einströmen. Liebe Geschwister, das Jahr der Stille ist nicht mehr und nicht weniger als ein weiteres Symptom dieser dramatischen Entwicklung. Und deshalb kann es nicht genügen, die Probleme einfach nur zu benennen und zu analysieren. Das ist wichtig. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Wir wollen vielmehr beherzigen, was uns Paulus in Epheser 6, Vers 10 zugerufen hat, wo er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Noch bevor Paulus von der geistlichen Waffenrüstung redet, noch bevor Paulus die geistliche Kampfsituation darstellt, macht er klar, ihr braucht die persönliche Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Seid stark, nicht in euch selbst, nicht in der Stringenz eurer Analysen, nicht in der Klugheit eurer Kampagnen, sondern ihr seid nur stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er ist unser Fluchtpunkt. Er hat auch versprochen, wenn wir ihn bitten, uns bei seinem Wort festzuhalten. Und es ist gerade gut, dass wir heute den Himmelfahrtstag feiern können, wo uns die Macht des Herrn, der als König seinen Platz eingenommen hat und wo uns seine ständige Nähe, da er ja nun jederzeit bei jedem seiner Leute sein kann, wo uns diese Macht und diese Nähe des Herrn Jesus so besonders in Erinnerung gerufen werden. Und darum, liebe Geschwister, lasst uns nicht einfach alarmistisch uns aufregen über schwierige Entwicklungen. Wir müssen das sehen und wir müssen das sehr klar analysieren. Aber lasst es dazu führen, dass wir uns bei unserem Herrn wirklich bergen und flüchten, dass wir zu ihm immer wieder neu auch mit all diesen Anliegen kommen, dass wir wissen, wie sehr wir seine persönliche Nähe brauchen. Und dann lasst uns ihm diese ganzen Nöte immer wieder hinlegen. Und dann lasst es so geschehen, dass uns diese Not wirklich ins Gebet treibt. Ins Gebet für unsere Glaubensgeschwister, von denen wir überzeugt sind, dass sie sich hier auf einen falschen Weg begeben haben und auf diesem falschen Weg viele andere mit in die Irre führen. Lasst uns beten für sie. Lasst uns auch beten für uns selbst. Dass wir nicht selbstgerecht werden. Und dass wir es merken, wo sich die postmodernen Ablagerungen in unserem eigenen Denken anzusiedeln drohen. Lasst uns beten, dass wir wachsam sind. Dass wir uns da auch gegenseitig korrigieren können. Und lasst uns beten für unsere Gemeinden, dass sie immer mehr in der biblischen Lehre verwurzelt werden. Dass sie immer heller und klarer und überzeugender in ihr Umfeld, auch in ihr säkulares Umfeld hineinleuchten. Mit der Botschaft der ewigen Wahrheit, die wir einer verzweifelten Postmoderne zurufen dürfen. Und lasst uns beten für unsere evangelikale Bewegung, dass der Herr uns immer wieder zu echter Bibeltreue führt, dass der Herr uns auf dem Boden seiner Wahrheit beieinander hält und uns zueinander führt, auf dem Boden seiner Wahrheit. Und dass auch wir als Malachi-Kreis etwas dazu beitragen dürfen, wenn der Herr es schenkt, dass viele Christen in diesem Lande noch gesammelt werden können, dass sie Orientierung und Ermutigung finden, sodass wir uns dann gegenseitig beistehen in diesem guten Kampf des Glaubens, damit wir an dem bösen Tag, wie Paulus sagt, Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du unsere Zuflucht bist. Und dass du uns durch Paulus das so ausrichten lässt, dass wir in der Macht deiner Stärke bei dir selbst Halt finden und Schutz für alle geistlichen Kämpfe. Wir bitten dich um Bewahrung, um Weisheit und um Vollmacht in dieser Situation. Herr, wir bitten dich für deine Gemeinde in diesem Land, dass du sie vor diesen falschen Einflüssen beschützt, dass du Klarheit schenkst durch dein Wort, dass du auch denen, bei denen wir überzeugt sind, dass sie falsche Inhalte propagieren und es selbst offensichtlich nicht besser wissen, dass noch mancher von ihnen zur Einsicht kommt, Herr. Aber wir bitten dich auch für uns selbst, für unser eigenes Herz, von dem wir wissen, wie verführbar und anfällig für Lüge es ist. Herr, bewahre uns. Schenke uns ein immer wieder von dir geklärtes und gereinigtes Denken und den Mut zum Gehorsam. Erbarme dich über deine Gemeinde in diesem Land und habe Dank, dass du zugesagt hast, dass du selbst deine Gemeinde baust und dass die Pforten der Hölle sie nicht, niemals überwinden werden. Dafür loben wir dich, Herr, und ehren deinen heiligen Namen. Du bist unser Schutz. Amen.